ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Zerstörerische Kraft, der Umgang mit Wetterextremen, so haben wir das heute Morgen genannt. Man war ja eigentlich gut vorbereitet, hat viel in Schutzmaßnahmen investiert. Aber was dann auf Mitteleuropa zugekommen ist, das übersteigt im wahrsten Sinne des Wortes doch viele Vorstellungen. Mindestens 18 Menschen sind in den Hochwassergebieten von Polen bis Österreich ums Leben gekommen. Viele Tausende mussten ihre Häuser und damit all ihr Hab und Gut zurücklassen. Ich habe eben mit Silke Hane gesprochen. Sie ist unsere Korrespondentin in Österreich, in Wien. Das ist eine Stadt mitten im Hochwassergebiet und vorerst regnet es wohl weiter. Ich habe sie gefragt, wie war die Nacht in den österreichischen Überschwemmungsgebieten?
Ja, die Einsatzkräfte sind natürlich rund um die Uhr dabei, weiter Menschen zu retten und zu helfen. Gestern Abend wurde ja ein weiterer Toter geborgen in Niederösterreich, wobei die Todesursache da noch unklar ist. Wenn er den Fluten zum Opfer gefallen ist, wäre er das vierte Opfer dieser Katastrophe. Es hat Evakuierungen in weiteren Gemeinden gegeben. Insgesamt sind schon tausende Häuser betroffen. Allein in Niederösterreich eben gab es 1800 evakuierte Häuser und fast 800 Menschen mussten gerettet werden.
Ist denn ein Ende des Regens langsam absehbar?
Ja, heute soll es nicht mehr so ergiebig regnen, nur noch vereinzelt und kurz. Die Temperaturen sollen dann auch steigen im Laufe der Woche auf 20 Grad. Das bedeutet natürlich einerseits auch Tauwetter. Da ist die Frage, ob dann eben der Schnee in den höheren Lagen anfängt zu schmilzen. Für heute zumindest hofft man auf Entspannung.
Ich habe es angesprochen, viele Menschen haben erstmal alles zurücklassen müssen. Und wir wissen hier aus Deutschland zum Beispiel von der Flut 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen noch sehr genau. Auch wo nicht alles zerstört ist, verschlingen die Aufräumen und Reinigungsarbeiten Unsummen. Ist die Regierung in Wien da gut vorbereitet?
Also die Bundesregierung verspricht, 300 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich nicht nichts, deckt aber auf der anderen Seite auch nicht alles ab, geht ja auch gar nicht. 2002, das große Hochwasser, hat in Österreich ungefähr Schäden von 3 Milliarden Euro verursacht, wurde nachher geschätzt. Also da fehlen noch ein paar Nullen. Erste einzelne Versicherer schätzen jetzt auch schon für ihre Versicherten allein zweistellige Millionensummen an Schäden. Aber immerhin, es gibt diesen Katastrophenfonds und der soll jetzt auch angezapft werden.
Apropos Regierung in Wien, wie fallen denn eigentlich die Reaktionen aus der Politik zurzeit aus auf die Lage im Land und den Umgang damit?
Also noch ist die Politik eigentlich voll damit beschäftigt, diese Krise zu managen. Das ist die Stunde der Exekutive sozusagen. Vor allem natürlich auf Landesebene, aber die Bundesregierung hat sich da eben auch eingeschaltet und versucht, landesübergreifende Sachen zu koordinieren. Dafür ist sie ja zuständig. Der Wahlkampf des Bundeskanzlers ruht derzeit, auch der des SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Babler, der ist Bürgermeister in einer niederösterreichischen Gemeinde, die es nicht so getroffen hat, aber trotzdem ist er da eben mit Hilfe zugange. Im Netz brodelt so ein bisschen der Streit, ob Österreich weniger Flächen hätte versiegeln können, mehr gegen den Klimawandel tun, aber so richtig aufgebrochen sind da die Gräben eigentlich noch nicht.
Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ne? Das sind ja Ende des Monats, das müssen wir vielleicht nochmal sagen, in Österreich Nationalratswahlen und Klima- und Wetterexperten sind sich ja einig, was da gerade in Mitteleuropa passiert ist, nicht einfach Extremwetter, das ist der Klimawandel. Könnte das denn aus deiner Sicht die Wahl in Österreich beeinflussen?
Also bisher ist der Klimawandel kaum Thema und ich glaube ehrlich gesagt, die Grünen werden sich wahrscheinlich hüten, jetzt mit dieser Flut offensiv Wahlkampf zu machen. Ich glaube, damit würde man sich wahrscheinlich nicht beliebt machen. Es ist ja auch sowieso nicht so, dass die österreichische Öffentlichkeit gerade sonderlich empfänglich dafür wäre. Vielleicht gibt es ein paar Extrapunkte für die Kanzlerpartei. Das hat es ja in der Vergangenheit hier und da schon mal gegeben. In Deutschland erinnern wir uns auch daran, aber seriös kann man das wahrscheinlich frühestens nächste Woche beurteilen. Und dann ist ja auch schon eigentlich fast die Wahl.
In den betroffenen Gebieten in Österreich, Tschechien und Rumänien ist die Situation weiter kritisch. Auch in Deutschland bereiten sich Einsatzkräfte an vielen Orten auf steigende Pegel vor. Schwer getroffen hat das Hochwasser vor allem auch Polen. Da führen mehrere Zuflüsse der Oder Hochwasser. Noch dazu erwartet man in den nächsten Tagen eine Flutwelle aus der Neiße. Mehrere Orte wie auch eine Notaufnahmestation eines Krankenhauses wurden bereits evakuiert. Martin Adam ist unser Korrespondent vor Ort. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie ist denn die Lage in Polen derzeit, vor allem im Südwesten?
Also das Hochwasser hat den Südwesten Polens tatsächlich immer noch im Griff. Dramatisch ist das Wort, was wir hier auch am meisten hören, wenn wir mit den Menschen reden. Und das liegt paradoxerweise nicht mehr an den heftigen Niederschlägen, die halt am Wochenende kamen. Es regnet auch immer mal wieder, auch zwischendrin stark, aber nicht mehr so häufig, sondern inzwischen ist das Problem, dass so viel Wasser sich angestaut hat, dass die Staubecken, die Regenrückhaltebecken, voll sind. Dass die Deiche durchweicht sind, also die sind irgendwann gesättigt mit Wasser und dann, wenn man das schon mal gesehen hat, das ist ein sehr eindrückliches Bild, dann rutscht so ein Deich weg. Das ist wie Pudding, den man auskippt. Und diese Katastrophenmeldungen, die kommen gerade eine nach der anderen in den letzten Tagen. In Stronjeschlonskje am Sonntag, gestern in Patschkuf in der Nähe von Nissa. Das sind manchmal größere, manchmal kleine, aber man muss sich vor Augen führen, das sind dann Kettenreaktionen, die das auslöst. Die Flüsse führen ohnehin Hochwasser, die Pegel sind gerade so ein bisschen am Sinken. Die Menschen kommen raus, sehen die Katastrophe, aber da kommt so ein bisschen Hoffnung wieder. Wir können jetzt langsam anfangen aufzuräumen und dann kommt der Evakuierungsalarm. Wir haben das gestern erlebt in Nissa, da geht wirklich die Sirene los und die Menschen müssen alle raus aus der Stadt, weil die nächste Welle kommt oder kommen könnte. Und das zermürbt hier.
Wie laufen denn die Evakuierungen? Können die Menschen gut untergebracht und versorgt werden?
Also die Evakuierungen laufen, sie laufen, soweit ich das einschätzen kann, auch so gut wie es geht im Rahmen der Möglichkeiten. Polizei und Feuerwehr sind natürlich ohnehin im Einsatz. Sehr schnell war auch das Militär beteiligt. Wir haben ja Amphibienfahrzeuge gesehen, die sind wirklich mit schwerem Gerät unterwegs, mit vielen Hubschraubern und versuchen die Menschen aus ihren Häusern rauszuholen. Aber jetzt kann man sich vorstellen, die Armee hat 11 Hubschrauber zur Verfügung gestellt, dazu kommen ein paar Hubschrauber von der Polizei. Das ist an sich viel, wenn man auf eine Hubschrauberflotte schaut. Das ist wenig, wenn wir von mehreren tausend Menschen in den einzelnen Regionen sprechen, die in ihren Häusern sitzen und versuchen, da rausgeholt zu werden. Die Menschen, die draußen sind, die sich auch zum Teil selbst evakuieren können, was ja der Regelfall ist in der Stadt, die gehen dann in Turnhallen meistens, bei Schulen, die in der Nähe sind, aber so ein bisschen erhöht, ein bisschen sicherer liegen. Und das sind natürlich prekäre Zustände, aber soweit ich weiß, kommen die Menschen unter. Also wir haben jetzt von niemandem gehört, der auf der Straße schlafen muss. Viele Leute schlafen in ihren Autos, die sie irgendwo an erhöhten Punkt fahren.
Wow. Sie haben es gerade schon angesprochen, großes Problem sind die Risse und die durchbrochenen Staumauern. Da bereitet sich gerade die Stadt Breslau auf diese Flutwelle vor, die da kommen soll. Wann soll die denn ankommen und wie schlimm könnte das werden?
Also die Prognosen, das sind ja Modellrechnungen am Ende, die verschieben sich auch immer wieder ein wenig. Im Moment heißt es, wahrscheinlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, aber so ganz genau kann man das ja nicht sagen. Zumal man sich nicht vorstellen darf, dass das eine Welle ist, die da durchrutscht und dann, oh, da war sie und jetzt fährt sie weiter. Sondern das ist eine Welle, die geht über Tage.
Ja, okay.
Das ist quasi einfach ein Hochwasser für mehrere Tage. Im Moment sind die Prognosen allerdings für Wrocław recht optimistisch im Rahmen des Pessimistischen. Also die Welle soll wohl unter dem, hier in Polen wird es Jahrtausendhochwasser von 1997 genannt bleiben. Und der große Unterschied ist, dass man Infrastruktur gebaut hat. Es gibt bei Wrocław jetzt einen Stausee, der einen Teil dieser Welle aufnehmen kann. Und man gibt sich zumindest in der Stadtverwaltung bisher noch sehr optimistisch, dass das vielleicht unangenehm wird, aber nicht zerstörerisch.
Wie bereiten sich denn die Menschen darauf vor? Geht das überhaupt?
Ja, sehr begrenzt. Also wenn wir mit Kollegen, Kolleginnen im Wrocław telefonieren, da ist es relativ ruhig und dann sagte mir eine Kollegin sogar, hier sind so ein paar Sandsäcke an manchen Stellen, aber irgendwie wirkt das jetzt nicht so, als würde man sich auf was richtig Großes vorbereiten. Aber wenn wir von einer Welle sprechen, die mehrere Meter hoch ist, also der Pegelstand 1997 war bei etwa 7 Metern, jetzt soll es etwas weniger werden. Aber wenn wir von dieser Größenordnung reden, da hält man nicht mehr so viel mit Sandsäcken auf. Die Vorbereitung lief eigentlich in den letzten Jahren, in denen Infrastruktur gebaut wurde, zum Beispiel eben dieser zusätzliche Stausee. Und darauf setzen jetzt alle.
Die polnische Regierung hat ja Soforthilfen angekündigt. 230 Millionen Euro sollen da kurzfristig locker gemacht werden. Wie läuft das an?
Ja, bisher läuft das noch nicht in der Praxis an. Donald Tusk hat das gestern klargemacht in Verbindung damit, dass es im Grunde einen neuen Rechtszustand gibt, nämlich den Naturkatastrophenzustand, der in manchen Regionen ausgerufen wurde und im Wesentlichen den Behörden mehr Zugriff geben soll, gerade bei Evakuierungen. Und das kam quasi als Doppelpack mit der Versicherung, liebe Leute, ihr könnt wirklich aus euren Häusern rausgehen und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Weil es gibt Geld. Wir werden euch beim Wiederaufbau helfen. Und das soll dann sehr unkompliziert laufen. Es soll möglich sein, das ganz kurzfristig und unkompliziert zu beantragen. Und eingeplant sind dafür wohl auch, wie wir hören, Gelder aus der Europäischen Union. In der Praxis läuft das noch nicht. In der Praxis sind die Menschen gerade damit beschäftigt, sich in Sicherheit zu bringen oder ihre Keller auszupumpen.
HR Info, Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Wir haben unsere eigenen Klima- und Wetterexperten im Haus, in unserem Wetterkompetenzzentrum. Und deshalb habe ich eben hier mit Andreas Wagner gesprochen. In Österreich, Polen und Tschechien kommen Regenmengen runter, die weit über das übliche Maß hinausgehen. Deutschland ist aktuell weniger betroffen. Das heißt aber nichts, oder? Müssen wir uns nicht jetzt alle an solche Sturzfluten gewöhnen?
Ja, ich denke, wir haben uns inzwischen daran gewöhnt. Wenn wir alleine diesen Sommer betrachten, wir haben kein stabiles Hochdruckgebiet. Immer wieder konnte uns feuchtwarme Luft erreichen und hat sehr viele Schauer und Gewitter ausgelöst, die oftmals mehr als das Monatssoll innerhalb weniger Stunden gebracht haben. Als Beispiel kann ich nennen, im Saarland gab es im Mai flächendeckend 40 bis 80, stellenweise 100 Liter mit großem Hochwasser. Dann hat es auch Sachsen getroffen. Am 2. August zum Beispiel, teilweise in Kübschütz in Sachsen, 103 Liter. Und wir erinnern uns, in Nordhessen, Trendelburg, da war Weltuntergangsstimmung mit 152 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Das sind Mengen, die normalerweise in 2-3 Monaten vom Himmel fallen.
Jetzt hören wir immer wieder vom Einfluss des Jetstreams auf das Wetter aktuell. Kannst du uns das nochmal genauer erklären in der Gemengelage gerade?
Ja, das ist ein sehr komplexes System. Ich erkläre es immer damit mit einer Autobahn. Der Jetstream ist eine Autobahn, ein Starkwindband in rund 7 bis 9 Kilometern Höhe. Und da ziehen die Tiefdruckgebiete normalerweise recht zügig von West nach Ost über Nordeuropa hinweg. Durch den Klimawandel aber ist der Jetstream geschwächt. Er schlägt große Wellen, er meandriert, wie wir sagen. So, die Tiefdruckgebiete kommen nicht mehr mit Schwung, sondern sie bleiben quasi über Mitteleuropa stehen. Und wie wir es jetzt gehabt haben, dieses Unwettertief Annette ist ins Mittelmeer getrudelt, konnte dort sehr warme und feuchte Luft aufnehmen und trudelte dann über Tschechien, nach Polen und langsam wieder zurück und brachte diese extremen Regenfälle.
Jetzt in Polen und Slowenien und Tschechien, da sind ja auch noch, und in Österreich auch, sind ja auch noch hohe Gebirge im Weg. Welchen Effekt haben denn eigentlich die Berge? Wir hören immer das Altvatergebirge, das ist so ein Begriff, der immer die ganze Zeit fällt.
Ja, Gebirge, die stehen diesen Luftmassen im Weg. Man muss sich das so vorstellen, wenn dicke Regengebiete auf die Gebirge treffen. Sie können ja nicht durch das Bergland hindurch, also müssen sie über das Bergland. Mhm. Und wenn Wolken und Luftmassen gehoben werden, also in höhere Luftschichten aufsteigen, dann kühlen sie stärker ab. Es gibt noch mehr Regen und deswegen gibt es an den Gebirgen auf der windzugewandten Seite immer den stärksten Regen.
Du hast eben den Jetstream erwähnt. Die Wassertemperaturen des Mittelmeers, die spielen auch eine Rolle, oder? Welche genau?
Dieses Unwettertief ist eben über dem Golf von Genua entstanden. Das Mittelmeerwasser war 4 bis 6 Grad wärmer als normal zu dieser Jahreszeit. Mhm. Die Adria hatte sogar 8 Grad mehr Wassertemperatur. Man muss sich das wie einen zusätzlichen Aufguss in der Sauna vorstellen. Es kommt mehr Wasserdampf aus dem Mittelmeer in die Atmosphäre und das verwirbelt dieses Tief dann. Und dann gibt es diese extrem Regenfälle.
Jetzt sind wir in Hessen ja bisher meistens von diesem Hochwasser verschont geblieben. Ist das nur Glück und Zufall?
Ja, beim Wetter spielt eine Distanz von 200, 300 Kilometern gar keine Rolle. Das ist wie ein Wimpernschlag, muss man sich vorstellen. Dieses Unwettertief hätte durchaus auch 300, 400 Kilometer weiter westlich stattfinden können. Dann wäre eben auch der Ofen aus gewesen. Von Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern bis zu uns nach Hessen hätte es auch großes Hochwasser geben können, aber zum Glück nicht bei uns.
Jetzt müssen wir mit was Positivem dieses Gespräch beenden. Wir haben jetzt in den nächsten Tagen, zumindest hier bei uns in Hessen, erstmal ganz gute Wetteraussichten. Ne?
Ja, ein super bombiges Hoch liegt über Nordeuropa, bringt trockenwarme Festlandsluft. Der Altweibersommer gibt nochmal alles mit bis zu 25 Grad.
Sagt Andreas Wagner aus unserem Wetterkompetenzzentrum. Wir haben uns angesehen, wie die aktuelle Hochwasserlage in Mitteleuropa mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und auf diese Lage, da gucken wir jetzt auch nochmal in eins der betroffenen Länder, nämlich Tschechien. Da ist das Wasser an der polnischen Grenze zwischendurch zurückgegangen und das sogar relativ schnell. Ich habe eben mit Marianne Allweis gesprochen. Sie ist für uns in Prag. Also ist da jetzt in Tschechien schon Aufatmen angesagt? Nee, oder?
Nein, noch nicht. Ja, im Gegenteil. Dort in den Regionen im Nordosten, da stehen immer noch große Stadtteile, einzelne Orte auch noch komplett unter Wasser, weil das Wasser dann in den flacheren Regionen doch deutlich langsamer abläuft. Es gibt immer noch Hochwasserwarnungen an fast 180 Orten in ganz Tschechien. Und das Militär, das ist auch in der Nacht beschlossen worden, dass das jetzt auch großflächig zum Einsatz kommen kann. Das hat schon unterstützt mit Hubschraubereinheiten. Ab heute können dann auch 2000 Soldaten helfen in akuten Situationen, aber vor allem dann auch beim Aufräumen, beim Straßenfreiräumen, beim Brückenbauen und auch bei der Versorgung von diesen einzelnen Regionen, besonders dort im Nordosten, die immer noch abgeschnitten sind. Und es gibt immer noch Flutwellen, die weiter wandern, eher so in den Süden des Landes.
Das Wasser, genau, das wandert ja weiter. Sind da jetzt also andere Regionen des Landes quasi als nächstes dran?
Der Fokus, der liegt jetzt in der Tat auf Südböhmen, also an der Grenze zu Österreich und zu Bayern. Dort ist auch der Regen noch nicht vorbei. Der dortige Hauptmann warnt, dass dort auch ein Auffangteich bald überlaufen könnte. Das würde auch die Moldau betreffen und die Moldau-Arme. Die Stadt Prag ist aber sehr, sehr gut geschützt durch die sogenannte Moldau-Kaskade. Da gibt es unglaublich viele sehr große Stauseen. Auch da steigen noch die Pegel, auch wie bei der Elbe. Aber hier ist man sehr, sehr gut vorbereitet, hat alle Hochwasserwände aufgestellt und dort erwartet man keine größeren Katastrophen.
Ja, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass die tschechische Regierung viel besser auch vorbereitet war als bei dem Jahrhunderthochwasser 1997. Inzwischen nennt man das aktuelle Ereignis schon Jahrtausendhochwasser. Wie sehen das denn die Betroffenen vor Ort? War die Leistung der Regierung wirklich gut?
Also ich glaube, auch die Ausgangslage war unterschiedlich. Wir haben es gerade gehört vom Altvatergebirge in Tschechien. Es ist zum Teil noch mehr Wasser runtergekommen als zu früheren Zeiten, ganz punktuell im Altvatergebirge. Es hat noch gestürmt. Da ist das Wasser eigentlich einfach unglaublich schnell in diese eher abgelegenen Bergregionen und Bergdörfer gelaufen. Auch Überflutungen und Erdrutsche haben dort den Leuten das Leben schwer gemacht. Das wird hier schon mit eingerechnet, aber es gibt natürlich Diskussionen. Wurde überall früh genug evakuiert? Gewarnt wurde auf jeden Fall früh genug. Wurden die richtigen Auffangorte ausgewählt für Evakuierungen? Turnhallen, die dann auch überlaufen sind, wo die Leute noch weiterziehen mussten. Gerade in Städten in Krynov im Nordosten des Landes, die fast komplett überflutet waren und auch abgeschnitten waren, gibt es diese Diskussionen. Aber dort weisen die Verantwortlichen das zurück. Sie hätten alles getan, was möglich gewesen sei. Und es gibt auch Diskussionen schon über langfristigen Hochwasserschutz. Also jetzt nicht den akuten, der wird gelobt. Hat man genug gemacht? Hat man genug Staudämme gebaut? Ein Staudamm ist immer noch nicht fertig, über den wird ganz viel geredet. Und da heißt es, der hätte vielleicht die Städte Krynov und Opava vor diesen großflächigen Überflutungen schützen können.
Klar ist schon, die Menschen in der Stadt Opava haben vermutlich alles verloren. Sie werden möglicherweise auch nicht die einzigen bleiben. Und wir haben eben darüber gesprochen, Wetter- und Klimaexperten sagen voraus, dass solche Ereignisse im Zuge der globalen Erwärmung noch öfter vorkommen. Beschäftigt das die Menschen oder ist das Thema in der politischen Diskussion in Tschechien?
Also gerade würde ich sagen, noch nicht. Es geht um Akuthilfe, es geht noch gar nicht so sehr um den Wiederaufbau. Selbst da sind wir noch nicht, weil ja die Flutwelle noch weiter rollt. Arbeitsämter öffnen hier provisorische Anlaufstellen, wo die Leute einfach die Soforthilfe von umgerechnet etwa 3000 Euro beantragen können, jetzt für das Lebenswichtige. Aber insgesamt hat hier der Klimawandel oder Klimafreunde nicht einen besonders guten Ruf. Es geht eher darum, auch mehr als 30 Jahre nach der Wende noch wirtschaftlich aufzuholen, aufzuschließen an Deutschland. Und der Hochwasserschutz, auch der ist eher konservativ. Da geht es um Betonmauern, weniger um Renaturierung oder Überlaufflächen. Die Grünen haben es hier ohnehin nicht so leicht. Auch jetzt die NGOs, die angeblich diesen Bau eines Staudamms verhindert hätten, die sagen, wir brauchen nicht diese Potemkinschen Betonplatten. Wir müssen auch mal ein bisschen anders denken. Aber das ist hier nicht mehrheitsfähig. Die Grünen zum Beispiel sind seit Jahren nicht mehr im Parlament in Tschechien.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.